Es ist 16 Uhr und damit ist es Zeit für die Plattform. Das Stadthaus ist heute Thema in der Plattform. Es liegt im Herzen Ulms. Es ist Ausstellungshaus und Veranstaltungsort, moderne Bauskulptur und Bewahrerin historischer Wurzeln, Bürgerforum und Kaffeerestaurant, Anlaufstelle für Touristen und Austragungsort eines internationalen Festivals Neue Musik. Also ihr merkt schon, es ist ganz, ganz viel. Außerdem bietet das Stadthaus eine Plattform für Gastveranstalter mit aktuellen Themen der Gesellschaft, also jetzt Kultur zum Beispiel oder Soziales oder Medizin, Medien, Politik. Lohnt sich ein Blick hinter die bekannte Fassade? Da bin ich jetzt nicht allein im Studio, sondern ich habe mir die Frau Nirat, Carla Nirat, die Leiterin vom Stadthaus, zu mir geholt, die uns hoffentlich im Laufe der Sendung diese Frage beantworten kann. Ja, hallo, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich wieder hier sein kann.
Sie waren ja schon öfters bei uns zu Gast.
Ja, ich war schon hin und wieder als Gast. Ich habe schon hin und wieder was über das Stadthaus erzählen dürfen. Und manchmal mache ich mit ein paar Freunden hier auch eine lange Zappernacht.
Super. Und jetzt sind Sie auf der anderen Seite vom Mikrofon. Mhm. Und ich möchte jetzt mal eine kleine Behauptung aufstellen, die Sie vielleicht widerlegen können. Ich habe das Gefühl, viele, viele Leute laufen einfach am Stadthaus vorbei und schauen gar nicht rein ins Haus.
Mhm. Diese Befürchtung hege ich auch, weil mein Anspruch ist natürlich, dass jeder, der da vorbeiläuft, eigentlich reinkommen sollte. Deswegen sind es mir immer zu viel, die nicht reinkommen. Das stimmt schon. Wir haben vor ungefähr 2 Jahren angefangen, ganz massiv diese Botschaft Eintritt frei auf unsere Banner zu nehmen. Wir haben immer gedacht, das Stadthaus gibt es seit 20 Jahren, der Ausstellungsbereich ist Eintritt frei und wir haben gedacht, jeder weiß das. Aber wenn wir was wissen, heißt es noch lange nicht, dass die Leute, die vorbeilaufen, das auch wissen. Also haben wir jetzt massiv kommunizieren wir Eintritt frei auch an den Bannern am Haus. Und die Anzahl der Menschen, die jetzt einfach reingehen, einfach mal so, um zu gucken, was da ist, die hat sich seitdem sehr deutlich spürbar erhöht. Aber es ist uns noch lange nicht genug. Es dürfen schon noch ein paar mehr reinkommen.
Also jetzt können sich alle angesprochen fühlen. Sie haben gerade schon gesagt, Ausstellungen sind alle frei.
Ja.
Da steckt auch eine Philosophie dahinter.
Ja, das Stadthaus soll nach unserer idealen Vorstellung eigentlich eine Erweiterung des Münsterplatzes sein. Wir wollen wirklich, und wir meinen das wirklich ernst, wir wollen, dass jede und jeder in dieses Stadthaus jederzeit kommen kann, an 7 Tagen in der Woche, ganz egal, ob Mann oder Frau, wie alt, welches Einkommen, welche Sprache man spricht, welcher Bildungshintergrund. Wir wollen für die breitestmögliche Menge an Menschen was bieten und einfach Ort sein, wo man hingehen kann. Und deswegen ist es für uns echt unerlässlich, dass der Eintritt in die Ausstellungen frei ist. Denn wenn wir jetzt eine Hürde hätten, dass man 5 oder 10 oder 12 Euro für Ausstellungen anzuschauen bezahlen muss, dann hält man den Leuten das Architekturerlebnis vor, man enthält ihnen die Terrassen vor, man beteiligt sie nicht an dem Haus, das ja der Bürgerschaft wirklich aus den Rippen geschnitten wurde, abgerungen wurde. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Vor ungefähr 25, 26 Jahren tobte ja wirklich ein wahnsinniger Konflikt in Ulm, als klar war, dass die Stadt dieses Stadthaus bauen möchte und diese moderne Architektur. Massenhaft Leute waren dagegen. Es gab mehr Gegner als Befürworter. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass wir uns maximal der Bürgerschaft und den Gästen der Stadt zurückgeben. Ja, und deswegen, unter anderem, deswegen Eintritt frei. Ganz, ganz wichtig.
Wenn jetzt dieser Bau am Anfang, dieser Bau ist ja von Richard Meyer, wenn er jetzt so diese Architektur so im Fokus stand oder in der Diskussion stand, negativ in der Diskussion stand, dass viele sich dagegen gesperrt haben, ist es heute auch noch so oder hat sich da jetzt was verändert?
Also die Architektur polarisiert immer noch. Es gibt schon immer noch Menschen, die sagen, oh Gott, das ist ja voll die Verschandelung von dem Münsterplatz und sowas neben so eine Kathedrale stellen. Wie kann man nur? Es gibt aber viel, viel, viel mehr Menschen, die sagen, oh wow, super, sowas Schönes in Ulm, das habe ich gar nicht gewusst. Und die das wirklich genießen und in dieses Haus reingehen. Unter den Ulmern selbst hören wir kaum noch, ich war schon immer dagegen und habe geschworen, nie einen Fuß in dieses Haus zu setzen, so wie es früher öfters mal war, sondern die, die halt ganz hardcore dagegen waren, die sagen heute mehrheitlich, na ja, okay, gut, jetzt schon okay, das, was wir jetzt haben. Ich hätte es vielleicht doch lieber gehabt, wenn es nicht ausgerechnet auf dem Münsterplatz stehen müsste. Aber na ja, gut, okay, machen ja gute Sachen, kann man jetzt schon so lassen. Also so ist ungefähr die Stimmung. Kein Vergleich mehr zu den Hardcore-Gegnern von vor 20 Jahren.
Okay, super. Und es gibt auch jetzt richtig positive Resonanz, dass Leute sagen, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
Ja, ich höre das ganz oft von Leuten, die entweder damals noch nicht auf der Welt waren oder,
ja, gut, dann kann,
oder ein Jahr
dann
alt
kann
waren.
Dann kann man es natürlich nicht.
Oder auch von Leuten, die zugezogen sind erst, die also später irgendwann nach Ulm gezogen sind, weil sie hier arbeiten an der Uni oder sonst wo, die sagen, ich kann mir Ulm ohne Stadthaus überhaupt nicht vorstellen.
Mhm. Gut, da reden wir gleich weiter. Jetzt haben wir so über die Außenfassade geredet vom Stadthaus, aber innen gibt es ja auch noch was zu sehen. Und das klären wir gleich nach einem Lied. Hier ist die Plattform bei mir im Studio. Frau Nierath vom Stadthaus Ulm, Leiterin des Stadthauses Ulm. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Außenfassade des Gebäudes geredet. Oder die Architektur sieht man natürlich auch innen, also über die Architektur des Stadthauses von Richard Meyer. Aber das Stadthaus hat ja noch viel mehr zu bieten, oder?
Das Stadthaus hat massenhaft zu bieten. Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll aufzuzählen. Wir haben ja, das weiß sicher jeder, wir haben ein Café-Restaurant. Also das gehört nicht uns, das haben wir verpachtet, aber man kann da Kaffee trinken. Wir haben im Haus die Touristikinformation. Man muss sich vorstellen, dass Ulm schon seit vielen, vielen Jahren konstant jedes Jahr 7 Millionen Tagestouristen hat. Ich meine, 7 Millionen Tagestouristen, das ist richtig viel. Die brauchen alle eine Anlaufstelle. Die gibt es im Stadthaus. Wir haben den Ulmer Traditionsjuwelier Ehinger Schwarz als Pächter im Stadthaus. Wir haben jetzt, was ich besonders klasse finde, die Kunstfahrschule im Stadthaus im Erdgeschossbereich zwischen Juwelier und Touristikinformation, die Ideen sammeln zum Ulmer Münsterturmjubiläum nächstes Jahr. Wir haben im Untergeschoss eine Dauerausstellung über die Geschichte des Münsterplatzes, die allerdings demnächst mal für 1,5 Jahre rauskommt. Wir haben Ausstellungen im Haus und wir haben massenhaft Veranstaltungen im Saal. Eigentlich, wenn wir jetzt die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und die baden-württembergischen Sommerferien ausnehmen, haben wir jeden Tag Veranstaltungen im Saal. Wir sind komplett ausgebucht. Mehr können wir gar nicht mehr annehmen.
Wow, das ist ja richtig, richtig viel. Und dann zu allen verschiedenen Themen?
Ja, wir haben, also unser Anspruch ist oder unser Wunsch ist, dass sich alles, was unsere Gesellschaft heute, jetzt, in der Jetztzeit, in unserer Gegenwart bewegt, worüber man diskutiert, was wichtig ist, dass sich diese Themen im Stadthaus wiederfinden. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir das Haus nicht blockieren durch, sagen wir jetzt mal, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern oder so private Dinge. Wir vermieten das Haus dafür nicht, den Saal, weil wir so viel Anfragen nach öffentlichen Veranstaltungen haben, zu allen möglichen Themenbereichen, Medizin, Soziales, Architektur, Religion, Medien, Politik. Das kommt bei uns alles vor. Und das ist ja genau, was das Stadthaus sein soll, ein Bürgerforum für die Themen der Zeit.
Also Sie sind da schon lange im Voraus ausgebucht, sozusagen.
Man kann es immer probieren. Es kann immer sein, dass nächste Woche plötzlich der Mittwoch frei ist.
Okay.
Aber wir haben viele Buchungen, die stehen schon Jahre im Voraus fest, ja.
Und abgesehen von den Veranstaltungen gibt es ja auch Ausstellungen.
Ja.
Also die unten ist ja die archäologische Ausstellung, wo so ein bisschen Ulm gezeigt wird.
Ja, die archäologische Ausstellung im Untergeschoss, die fokussiert sich eigentlich auf die Münsterplatzgeschichte, weil man anhand der Geschichte des Münsterplatzes ganz gut auch die Ulmer Stadtentwicklung insgesamt nachvollziehen kann. Die Ausstellung ist zustande gekommen, weil man, als das Fundament fürs Stadthaus ausgehoben wurde, hatte man erstmal dann eine Blockade durch archäologische Grabungen. Die Stadtarchäologen schauen bei solchen Projekten immer, was sie an Erkenntnissen sichern können. So war das auch in Ulm auf dem Münsterplatz. Und da haben die ganz interessante Erkenntnisse erlangt und auch Sachen gefunden. Kleine Perlen oder Gläser, Knochen, ein Schwert. Es gab verschiedene Fundstücke und daraus konnte man sich besser die Geschichte der Stadt Ulm zusammensetzen. Und so ist diese Idee entstanden, da unten eine Dauerausstellung damit einzurichten.
Die Dauerausstellung gibt es ja schon seit...
Seit immer. Das Stadthaus gibt, gibt es diese Dauerausstellung, ja. Und deswegen kommt sie jetzt auch raus. Aber man braucht keine Angst haben. die ist halt jetzt auch 20 Jahre alt und... Ich schätze mal, jeder Ulmer, der irgendwie an seiner Stadtgeschichte interessiert ist, hat die inzwischen gesehen und hat auch seine Tanten, Onkels und Kinder mitgebracht und alle haben diese Ausstellung gesehen. Und sie ist halt einfach in der Form nicht mehr zeitgemäß. Da ist viel Flachware, also Textbildtafeln, einige Objekte. Wir räumen das jetzt alles raus und überlegen uns eine neue Form, die Geschichte zu erzählen, vielleicht auch mehr Geschichten zu erzählen, vielleicht auch so Nischen zu finden, wo man dann auch richtig in die Tiefe gehen kann, wenn einen irgendwas besonders interessiert. Also sie wird komplett neu relaunched, diese Dauerausstellung.
Super, aber solange es jetzt die Ausstellung nicht gibt, gibt es ja trotzdem noch Ausstellungen, ja. Also oben, diese zwei Bande.
Es gibt auch unten übrigens weiterhin Ausstellungen, okay. Die nächsten anderthalb Jahre im Sommer.
In anderthalb Jahre
kommt unsere Dauerausstellung raus. Aber in dieser Zeit wird unten ein Projekt entstehen, unten im Untergeschoss zum Münsterturm-Jubiläum. Dieses Projekt wird erklären, was es für Kunstprojekte zum Münsterturm-Jubiläum gibt, warum die so sind, wie sie sind, was es an anderen Ideen gegeben hätte, die nicht realisiert werden, warum die nicht realisiert werden. Also das ist eine Ausstellung, die wachsen wird und gedeihen wird. Da wird unten was pulsieren, das wird jeden Monat anders aussehen und wird das Münsterturm-Jubiläum begleiten.
Hört sich spannend an.
Ja, ist auch spannend. Ich bin selber schon ganz neugierig, wie das wird.
Also Sie haben jetzt noch nicht so totale Pläne?
Doch, aber ich bin in der Projektgruppe nicht drin. Deswegen bin ich auch immer ganz neugierig, wenn wir uns dann so einmal im Monat treffen und hör, was die dann Neues an Ideen zu berichten haben.
Aber die Ausstellungen oben wechseln ja immer.
Die Ausstellungen oben wechseln ungefähr alle 3 Monate. Oben bedeutet im 2. und 3. Stock. Da haben wir schwerpunktmäßig Fotoausstellungen und wir haben auch...
Gibt es da einen Grund dafür?
Für die Fotoausstellungen? Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist uns unser Wunsch, unser Bedürfnis oder wir finden, dass wir das Haus der gesellschaftlichen Gegenwart sein wollen. Wir wollen, dass im Stadthaus über die Dinge gesprochen wird, die unser Leben heute betreffen. Wir sind nicht so sehr interessiert an historischen Ausstellungen, die weit in unsere Vergangenheit blicken. Und wir sind auch nicht so sehr interessiert fürs Stadthaus, sonst natürlich schon, an Kunstausstellungen, wo es in erster Linie um Kunst als Kunst geht, sondern wir sind interessiert an Themen. Und da ist in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, die Fotografie einfach das perfekte Medium, um Themen auf die allerunterschiedlichste Art und Weise zu betrachten und rüberzubringen. Fotografie ist einfach das Medium unserer Zeit. Dazu kommt, dass das Stadthaus extrem hell ist, extrem viel Tageslicht hat, sodass bestimmte Formen der Kunst bei uns schon aus konservatorischen Gründen gar nicht in Frage kommen. Das ist gerade eine gute Fügung, dass wir sowieso etwas suchen müssen, was mit diesem vielen Licht umgehen kann. Und auch dafür ist Fotografie einfach perfekt. Wir haben gemerkt, wir haben uns ja in den letzten 10, 15 Jahren wirklich immer mehr darauf spezialisiert, auf Fotografie. Und wir merken, dass das unser Publikum auch wirklich interessiert. Die Zuschauer, also die Publikumszahl wächst und die positive Resonanz wächst auch. Ja.
Das sind jetzt aber jetzt nur ganz kurz, bevor wir wieder eine kleine Break für unsere Zuhörer einlegen. Nicht, dass sie ganz erschlagen werden von den ganzen Ausstellungen, die es hier gibt. Aber das ist jetzt diese Fotoausstellung. Ich habe sie vorher leider unterbrochen. Das sind jetzt nicht die einzigen Ausstellungen.
Wir machen Fotoausstellungen. Wir machen Ausstellungen von Outsider Art, also Künstler, die überhaupt nicht dem Kunstmarkt entsprechen. Auch das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Wir machen Ausstellungen über Architektur, über unsere Lebensraumgestaltung. Wir machen demnächst eine Ausstellung, die beginnt jetzt langsam auf der Terrasse, also Outdoor. Das hat dann überhaupt gar nichts mehr mit Kunst zu tun. Da geht es dann um Bienen. Also da gibt es auch eine ganz große Bandbreite.
Wow, da reden wir gleich weiter nach einem Lied von We Are Scientists und zwar heißt es After Hours. Wir sind hier in der Plattform. Ich rede über das Stadthaus mit der Frau Mirat. Sie ist die Leiterin des Stadthauses und wir waren gerade auch schon angekommen im Stadthaus bei den Ausstellungen. Und zwar bei den Ausstellungen oben, also die Banner-Ausstellungen, also die Ausstellungen, die sich immer wieder verändern. Was können wir denn jetzt sehen, wenn wir jetzt ins Stadthaus gehen?
Zurzeit laufen bei uns zwei Ausstellungen. Die eine im Westflügel, also im großen Haus. Wenn man reinkommt, die Treppe raufgeht, läuft man da automatisch rein. Die hat den Obertitel Urbanes Leuchten und da geht es um, wie sieht die Erde bei Nacht aus von oben betrachtet? Wie leuchtet die Erde? An welchen Flecken leuchtet sie? Wo leuchtet sie? Wo leuchtet sie nicht? Und was verbirgt sich dahinter? Es ist zum Beispiel super interessant zu sehen, dass in Ägypten der nachts der Nilverlauf leuchtet. Das sieht aus wie ein Y. Also der komplette Nil leuchtet und das Nildelta, das dann sich so ausweitet, das sieht aus wie ein leuchtendes Y. Der Rest von Ägypten ist überwiegend dunkel.
Okay.
Das ist einfach, das muss man sich einfach mal klar machen in so einem Riesenland, dass das, weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber eine wirklich sehr, sehr hohe Zahl, lass uns sagen, 90% der Bevölkerung am Nil entlang leben und nicht im Landes, im weiteren Landesinnern. Das muss man sich einfach mal klar machen. Oder Australien, wo es die Städte an der Küste gibt, Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, die leuchten natürlich, aber auch im Landesinneren, wo es überhaupt gar keine Städte gibt, leuchtet Australien auch. Warum eigentlich? Das sind dann Erdgasvorkommen, die da abgefackelt werden. Also das ist, man lernt wirklich viel über die Erde, man lernt wirklich richtig viel über die Erde, wenn man das anguckt. Was, natürlich ist immer wieder schockeffektmäßig, der Blick auf Korea. Südkorea leuchtet, ist ein Industriestaat. Seoul ist ein Großraum, ist eine riesen Stadt mit einem riesen Einzugsbereich, ein großer leuchtender Fleck-Spot. Nordkorea hingegen ist completely dunkel, schwarz. Da ist nichts, gar nichts. Man sieht einen kleinen Punkt, der leuchtet. Das ist Pyongyang, die Hauptstadt. Der Rest von Nordkorea versinkt in Schwärze und Dunkelheit. Das ist faszinierend zu sehen. Und natürlich lernt man da viel. Man fragt sich natürlich, warum ist das so? Und dann kommt man sofort auf die Diktatur in Nordkorea zu sprechen. Auf wie leben die Menschen da eigentlich? Wie ertragen die das Leben? Also auf diese Themen kommt man, wenn man sich damit beschäftigt, wie leuchtet eigentlich unsere Erde bei Nacht nach außen? Wir haben dann auch Fotoaufnahmen von Christian Höhn. Das ist ein Fotografen, jung, mein Alter, also nicht mehr jung. aus Nürnberg. Ich bin ja ganz entspannt in der Frage. Ein Fotograf aus Nürnberg. der vor allem in asiatischen Metropolen fotografiert, der geht mitten rein, und man hat auf großen Schaukästen steht man vor diesen leuchtenden Millionenstädten. Da gibt's Städte mit 30, 35 Millionen Einwohnern. Shenzhen, eine Stadt, die, wenn man den Einzugsbereich dazu nimmt, so groß ist wie das komplette Areal von Österreich. Das muss man sich mal reinziehen, eine einzige Stadt. Und was ich so faszinierend finde, wir kennen hier bei uns im Westen nicht mal die Namen dieser Städte. Wir wissen gar nicht, dass diese Städte existieren, in denen 30, 35, knapp an die 40 Millionen Menschen leben. Glauben aber in unserem Ulm mit unseren 120.000 Einwohnern, die wir mit Mühe und Not erreichen, und unserem höchsten Kirchturm, den wir alle so lieben, inklusive mir, ich liebe den auch. Wir denken, Mensch, die Welt muss auf uns gucken, wissen aber nicht mal, wie diese Städte heißen, die 30 Millionen Einwohner haben in China oder in Taiwan oder so. Ich finde das extrem faszinierend, dieses Thema. Auch wie leben die Menschen da auf diesem extrem dicht besiedelten Gebiet? Wo kommt die Energie her? Was kostet das alles? Welche Ressourcen werden da ausgebeutet aus unserer Erde? Ich finde das extrem spannend. Und wo geht diese Entwicklung noch hin?
Und genau diese Bilder hat er dann festgehalten.
Ja, genau. Diese Bilder sind da und die sind, man kann sich so auf diese Weise mit diesen Bildern auseinandersetzen und hinterfragen, was sehe ich da drauf eigentlich? Was bedeutet das? Was sagt mir das? Man kann aber auch ganz anders dahin gehen. Man kann einfach vor diesen wunderschönen Nachtaufnahmen von Großstädten stehen und sagen, boah, ist das schön, weil das ist eine unheimliche Ästhetik. Das ist richtig, richtig faszinierend, diese Bilder zu sehen, sowohl im Positiven wie auch, ich will gar nicht positiv und negativ sagen, weil das wär zu einfach. Die sind so ambivalent, die haben so viele, da gibt es so viel, was in diesen Bildern drin liegt, und das ist schon sehr beeindruckend. Die Ausstellung hatte auch schon jetzt schon wir sind schon bei knapp 20.000 Besuchern, was wirklich richtig viel ist. Also die Menschen interessieren sich wirklich dafür und wollen das sehen. Wir haben auch sehr, sehr, sehr viele Besucher. Bei der letzten Besucherumfrage haben wir festgestellt, es sind 80% unserer Ausstellungsbesucher, die oft in eine Ausstellung kommen, die das also Eintritt frei, ja, vorhin schon erwähnt, ausnutzen und sagen, ich komme da 4-mal, 5-mal, 6-mal rein und gucke mir das an und nehme mir für das, was ich sehen will, ganz arg viel Zeit.
Okay, Moment, habe ich nicht ganz verstanden. Was sind die 80%?
Stammbesucher, die 5-mal, 6-mal in eine Ausstellung kommen, immer wieder reinkommen, um sich dann verschiedene Ecken oder verschiedene Bilder intensiv anzuschauen, weil die müssen ja nicht einmal etwas bezahlen und dann so eine Ausstellung abarbeiten, sondern man kann ja so oft kommen, wie man will. Und gerade wenn einen was fasziniert, möchte man dann nochmal nachgucken gehen oder es auch jemand anderem zeigen. Und also von diesen Menschen, die 5-mal, 6-mal, 8-mal kommen, haben wir wirklich einen sehr hohen Prozentsatz.
Also wer einmal da war, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht wieder. gut, dann machen wir gleich weiter. Nach einer kleinen Pause geht es auch noch um die zweite Ausstellung, die man momentan besichtigen kann. Das waren The Cooks mit The Sofa Song. Bei uns geht es jetzt um das Stadthaus. Das ist Teil unserer Plattform und Gesprächsthema unserer Plattform. Bei mir im Studio ist Carla Nierath vom Stadthaus Ulm. Sie ist die Leiterin vom Stadthaus Ulm und hat uns schon so ein bisschen was über das Stadthaus erzählt, über die Ausstellungen, die gerade laufen. Die sind jetzt nicht nur für die Großen gedacht, sondern da gibt es jetzt auch ein Programm für die Kleinen.
Ja, wir würden gerne haben, dass viel mehr Kinder sich im Stadthaus tummeln. Das ist jetzt so eine coole, kleine Architektur. Da wird man jetzt nicht unbedingt denken, dass das ein Haus ist, das speziell für Kinder da ist. Das hat man auch sicher beim Entwurf der Architektur, haben die die Herren, die sich darüber Gedanken gemacht haben, sicherlich nicht in allererster Linie daran gedacht, dass es auch für Kinder toll sein soll. Aber wir wollen, dass es auch für Kinder toll sein soll. Wir haben viele Familien, viele Leute, die kleine Kinder mitbringen oder auch mit Kinderwägen oder mit Kindern, die schon laufen können, da sind. Wir haben gerade im Winter ganz viele Kindergartengruppen, die auf ihren Ausflügen kommen und dann bei uns auch Vesperpause machen. Wir haben viele Schulklassen, die durchkommen, auch kleinere, also Grundschulklassen. Deswegen wollen wir einfach für Kinder ein gutes Erlebnis auch sein. In dem Zusammenhang haben wir jetzt eine, wir machen schon immer Kinderprogramme, also so einzelne kleine Ferienprogramme und Kinderführungen und sowas. Das machen wir schon. Aber das war immer mehr ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich es mal so sagen soll. Wir machen jetzt gerade seit Januar eine richtige Offensive, ein sehr vielfältiges, massives Programm für Kinder, und zwar geschlossene Gruppen aus Schulen, aber auch ein offen ausgeschriebenes Programm zu unserer Bienenausstellung, die wir demnächst haben. Wir haben also demnächst eine Bienenausstellung. Ich sage es mal so verkürzt, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Wir machen aber schon seit Januar Kinderprogramme. Die Kathi Schwager macht das, wo Kinder Bienenkästen basteln können, wo Kinder die Banner malen, die nachher bei uns ans Haus kommen werden, wo Kinder Papphummelkästen bauen oder Bienen aus PET-Flaschen, nämlich auch aus PET-Flaschen kann man vernünftige Dinge tun, Bienen aus PET-Flaschen basteln, die dann nachher in unserem Haus als Wegweiser gehängt werden. Bienen-Ostereier können gebastelt werden. Es gibt ein Bienenquiz, es gibt massenhaft Sachen, auch für kleine, wirklich nur zum Spaß haben für kleine Kinder. Nicht immer, finden wir, muss man auch schwere Themen oder Pädagogisches vermitteln, sondern manchmal ist auch einfach nur klasse, wenn Kinder Spaß haben bei uns. Und da gibt es jetzt eben dieses vielfältige Programm rund um das Thema Biene und Pflanzen und Futterpflanzen für Bienen und was essen die Bienen und was essen wir, von welchen Kräutern ernähren sich die Bienen und was können wir aus diesen Kräutern machen. Also das ist es gibt unheimlich viel zu tun für Kinder im Zusammenhang mit unserem Bienenprojekt. Wie kam es auf die Bienen? Wir haben demnächst ab Ende April einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen, in denen der Ausstellungsbereich im Stadthaus nicht bespielt wird. Da wird die Brandmeldeanlage saniert und es werden einige Schönheitsreparaturen am Haus durchgeführt, die es einfach nicht erlauben, dass da gleichzeitig Kunst in den Räumen hängt. Wir wollen aber nicht, dass das Stadthaus 4 Wochen lang nur Baustelle ist und sonst nichts. Das finden wir, also dafür sind wir ja nicht da, dass wir hier eine öffentliche Baustelle anbieten. Also haben wir gesagt, wir bespielen in der Zeit draußen die Terrassen. Die Leute können wirklich reinkommen ins Haus und dann den gebastelten Bienen folgen. Die werden dann den Weg oben auf die Dachterrassen begleiten oder geleiten. Und da oben stehen dann, es wächst jetzt schon, es sprießt schon jeden Tag, da stehen dann Kräuter und Blumen, Gesträuch, Gebüsch, Obst, Gehölz, alles Mögliche an Futterpflanzen steht da. Und wir werden in Kürze 3 Bienenvölker auf die Terrasse bekommen, die dann in den von den Kindern gemalten Bienenkästen in ihrer Heimstatt haben werden. Und diese Bienenvölker werden bis, sagen wir mal, Ende Juni, Anfang Juli ausschwärmen in der Stadt und Honig sammeln. Und es wird dann auch später im Jahr Stadthaushonig geben.
Wow, das klingt wirklich, wirklich spannend und vor allem auch so total, also dass man jetzt auf die Idee kommt, gerade jetzt mitten in Ulm, als auch im Stadthaus, auf der Terrasse, ist ja auch jetzt ein bisschen höher, da Bienen zu beherbergen, sag ich jetzt mal, ist schon eine bisschen gefuchstere oder halt gewiefte Idee.
Da kommt man auch nicht, vielleicht nicht sofort drauf, obwohl es das nicht jetzt in vielen, also in etlichen Städten, in großen Städten gibt es diese Urban Beekeeping heißt es, urbanes Bienenbewahren-Projekte, weil das Ganze ja nicht nur einfach schön ist und lustig und lustig, wenn da echte Pflanzen auf den Terrassen stehen, sondern es hat ja auch noch einen ernsten Hintergrund, nämlich, dass wir uns klar machen, dass 3/4 unserer Nahrungsmittel, die von Pflanzen abhängig sind, auch direkt von Bienen abhängig sind. Also wir sind wirklich direkt von Bienen abhängig. Albert Einstein soll mal gesagt haben, wenn die Biene ausstirbt, stirbt 4 Jahre später der Mensch aus. Es gibt seit ungefähr 15 Jahren weltweit, stellt man ein massives Bienensterben fest, besonders in China und auch in den USA. In China gibt es schon ganze Landstriche, wo keine Bienen mehr leben. Woran liegt das? An Pestiziden, an Monokultur, an Massentierhaltung, auch bei Bienen. Wir tun uns Menschen damit keinen Gefallen. Also wir gefährden unsere eigenen, wir gefährden unsere Ressourcen. Und die Biene wird deswegen in vielen Projekten, auch in Dokumentarfilmen und Ausstellungen in den letzten Jahren sehr in den Mittelpunkt wieder gerückt. Die Biene muss einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir müssen echt ein bisschen ernsthafter mit unserem natürlichen Umfeld umgehen.
Und die Biene wird dann bei euch gut gepflegt?
Die Biene wird bei uns gut gepflegt. Und ich meine, wir hatten, als wir es zum ersten Mal veröffentlicht haben, dass wir dieses Bienenprojekt machen, hatten wir eine Frau, die uns ganz böse geschrieben hat, Tierquälerei und warum macht ihr das? Und Bienen in der Stadt, hättet ihr euch nichts anderes ausdenken können? Und jetzt auf dem Rücken der armen Bienen macht ihr hier ein Projekt, ihr Tierquäler. Aber das ist nicht so. Die Bienen haben in der Stadt unter Umständen sogar viel bessere Lebensbedingungen als auf dem Land. Die haben ja einen Radius von 5 bis 6 Kilometern. Und da haben sie hier Balkonkästen, Bepflanzungen, innerstädtische Gärten, Naherholungsgebiete, sowas wie die Friedrichsau. Auf dem Land, wo da, was weiß ich mal, riesige Flächen Weizenfelder sind, da findet die Biene nichts. Und auf dem Land, wo die ganzen Äcker mit Pestiziden behandelt sind, da findet die Biene nichts. Deswegen geht es der in der Stadt sogar besser als auf dem Land. Das muss man sich nur erstmal klar machen, gell?
Klar, und dann gibt es bald hoffentlich dann Honig.
Ja, ja, klar, dann wird es echt einen Stadthaushonig geben. Unser Glücksfall ist, dass einer unserer Kollegen, der Franz Nägele, der ist Techniker bei uns, der ist auch Hobbyimker. Und der hat es alles total im Griff. Ja. Und der bringt seine Bienenvölker und der checkt das mit dem Honigschleudern. Und der weiß auch, dass das überhaupt nicht gefährlich ist, wenn da Bienen auf den Terrassen sind. Und was man machen muss, damit die Bienen dann nicht auf die Kuchenteller von irgendwelchen Kaffeegästen sich stürzen. Der hat es also wirklich sehr, sehr gut im Griff. Und da haben wir professionelle Begleitung.
Super. Wird das Projekt jetzt bis jetzt gut angenommen? Also es läuft ja jetzt schon eine Weile.
Also Die Terrassenbepflanzung fängt jetzt an zu sprießen, aber das ist noch nicht so beworben, dass man jetzt schon kommen kann. Die Bienenvölker, die kommen jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen, werden die kommen. Und dann werden wir nochmal ab Anfang April das nochmal ein bisschen massiver öffentlich bekannt geben. Die Kinderprojekte, die laufen seit 11. Januar, wo die Kinder uns helfen, dieses Bienenprojekt vorzubereiten. Und die werden sehr gut angenommen. Also da ist immer gute Stimmung und die sind jedes Mal voll.
Die Plattform, hier am Mikrofon ist die Julia und bei mir im Studio ist die Carla Nierath vom Stadthaus Ulm. Ja, sie hat uns jetzt schon ein bisschen was erzählt über die Bienen, über das Kinderprogramm, was so geplant ist. Aber da wollen wir doch noch ein bisschen mehr in die Zukunft schauen. Wie sieht es denn so aus? Was gibt es denn so für Pläne und Gedanken, Thema Stadthaus?
Wir haben super interessante Pläne und wie man schon merkt, kann ich mich ja nicht zügeln, wenn ich über das Stadthaus rede. Und wenn ich jetzt hier irgendeinen Plan rausziehe, dann kann ich darüber auch schon wieder 15 Minuten am Stück reden. Da brechen ja die Leute zu Hause an den Radios zusammen. Aber ich kann vielleicht mal 1, 2 Sachen rausziehen, die ich persönlich finde natürlich alles spannend, was wir machen. Man muss spannend finden, was man selber tut. Sonst braucht man gar nicht so eine Arbeit machen. Aber Ganz besonders spannend finde ich zum Beispiel nächstes Frühjahr, da werden wir den Fotografen Abbas zu Gast haben. Abbas ist ein, der nennt sich eben nur so Abbas, ein persisch-französischer Fotograf. Vielleicht ist er so um die 70, würde ich sagen, topfit. Magnum-Fotograf. Magnum ist eine weltberühmte Fotoagentur, wo nur wirklich die besten Dokumentarfotografen, Pressefotografen aufgenommen werden. Da ist er Mitglied und er macht natürlich Kriegsberichterstattung, Presseberichterstattung, Politikberichterstattung. Das ist das, was die machen. Aber er hat privat sein lebenslanges Projekt ist, er untersucht in den verschiedenen Religionen, wie diese Entwicklung verläuft. Der Mensch ist gläubig, ganz so allein für sich, fromm und gläubig und vertraut in Gott. Ganz egal, welche Religion, ob das jetzt eine Weltreligion ist oder eine kleine bis hin zu animistischen Gruppen. Also der Mensch ist gläubig, ist eigentlich was Gutes. Und wie entwickelt sich dieser Glaube und diese Religion, dass es dann nachher zu einer Massenbewegung kommt, die dann zu Religionskriegen führt? Also warum ist die Religion, wenn man sie durchzieht, im Endeffekt immer so aggressiv und so kriegerisch und gewalttätig? Das untersucht er und zwar anhand aller denkbaren Religionen, Christentum, Judentum, Buddhismus sogar, also auch die vermeintlich sanften asiatischen Religionen, Hinduismus, wie gesagt, einige Naturreligionen. Das wird eine wirklich, wirklich, wirklich interessante Ausstellung und die machen wir nächstes Jahr, weil wir da Münsterturm-Jubiläum haben. Und wir gedacht haben, alle reden immer dann von diesem höchsten Turm und von der Spätgotik und wie schön die Architektur der Münsterkathedrale ist. Das stimmt ja auch alles, aber wir müssen schon noch mal über Religion reden und über die Ambivalenzen im Thema Religion. Also das wird sicherlich ein richtig spannendes Projekt.
Also eure Themen haben auch immer so einen Bezug zu der Umgebung.
Ja, zu dem, was jetzt gerade für uns interessant oder relevant ist, sei es unsere Gesellschaft im Allgemeinen oder sei es eben auch Ulm, wie jetzt da nächstes Jahr. Da wird das ganze Jahr, wird 125 Jahre Vollendung des Ulmer Münsterturms gefeiert. Und da verhalten wir uns eben mit dieser Ausstellung, unter anderem mit dieser Ausstellung dazu.
Gibt es noch andere Pläne, wo man schon ein bisschen was verraten darf?
Ich würde unheimlich gern und bin da mit ein paar Fotografen im Kontakt. Ich würde unheimlich gerne eine Fotoausstellung über das Leben in Nordkorea machen. Ich habe vorhin anhand der Ausstellung Urbanes Leuchten schon ein bisschen über Nord- und Südkorea gesprochen. Nordkorea ist sicherlich das am hermetischsten abgeschlossene Land auf der Erde. Es ist wirklich eine extreme Diktatur. Wir kommen da nicht rein. Die Bilder, die wir von Nordkorea haben, sind in der Regel gelenkt, zensiert, inszeniert. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch andere Bilder. Die muss man nur finden. Das ist ganz schön schwierig. Westliche Fotografen, die nach Nordkorea kommen, die werden von Staatsbeamten begleitet. Die können nicht einfach rumlaufen und fotografieren. Also das ist sehr, sehr, sehr stark reglementiert. Und da ein bisschen an der Fassade zu kratzen, es gibt ein paar Fotografen, die da wirklich was im Kasten haben. Und da würde ich unheimlich gerne eine Ausstellung drüber machen.
Wow, klingt auch echt gut, gerade weil ich das Gefühl habe, das gibt es noch nicht oder man hat das Gefühl, das sieht man eher weniger einfach.
Es gibt erstaunlicherweise ganz viele Fotobände und Reportagen über Nordkorea, aber wenn du da genau hinguckst, das sind immer dieselben Bilder von immer denselben Locations und immer denselben Inszenierungen. Es ist immer dasselbe und die Fotografen kommen oft zurück und sagen, oh, ich habe was ganz Tolles, ich habe was ganz einmalig Tolles, was noch nie einer vorher. Aber wenn man sich das genau anguckt, das gibt es zigfach. Es sind immer dieselben Winkel, immer dieselben Objekte, immer dieselben Szenen, die gezeigt werden. Und genau dahinter zu kommen, dahinter zu kommen, das interessiert mich.
Ja, sind wir mal gespannt.
Ja, ich auch.
Hoffen wir, es klappt. Mhm. Super. Dann gibt es noch ein kleines Lied. Und zwar nämlich Gentleman, Different Places. Hier ist die Plattform. Bei mir im Studio war die Carla Nierath. Unsere Plattform ist fast schon vorbei. Sie ist vom Stadthaus. Sie ist die Leiterin des Stadthaus Ulm. Ja, wie gesagt, die Plattform ist jetzt dann leider schon vorbei. Aber so ein bisschen Zeit haben wir noch. Und da ist mir eingefallen, was ich ganz vergessen habe zu fragen, was doch auch interessant ist. Wie viele Leute kommen denn so jährlich ins Stadthaus?
Also wir zählen nicht alle Leute, die reinkommen. Aber wir zählen die Kulturbesucher, also das sind alle, die zu allen Veranstaltungen gehen, in die Ausstellungen kommen und an Führungen teilnehmen. Das ist die Zahl schwankt, bewegt sich über und unter 200.000 im Jahr. Also schon richtig viel, 200.000 Besucher im Jahr, die muss man erstmal durchschleusen.
Mhm. Klar, und wenn jetzt der ein oder andere gesagt hat, oh ja, eigentlich könnte ich jetzt auch mal ins Stadthaus schauen. Ihr habt geöffnet und zwar eigentlich jeden Tag.
Wir sind eigentlich jeden Tag geöffnet. Wir haben tatsächlich 363 Tage im Jahr geöffnet. Wir sind nur am 24. und 25. Dezember zu, weil sogar unsere Leute irgendwann mal einen verlässlichen Familientag brauchen. Aber sonst haben wir immer geöffnet. Am Schwörmontag machen wir halt früher zu oder an Faschingsdienstag machen wir ein bisschen früher zu. Aber wir sind im Prinzip immer da, jeden Tag. Die Ausstellungen von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. Donnerstags bis 20 Uhr. Wie gesagt, der Eintritt ist frei. Man kann einfach immer, wenn es einem gerade einfällt, reinkommen.
Und wenn ich jetzt das Programm nochmal nachlesen will, also ihr habt ja jetzt schon das ganze Jahr eigentlich geplant.
Ja, das Programm ändert sich trotzdem täglich, also gerade im Saal. Kommt immer was dazu, dann wird was abgesagt. Wir haben jeden Samstag unseren Veranstaltungskalender im großen Veranstaltungskalender in der Südwestpresse, gibt es eine extra Stadthausrubrik. Wir haben eine Homepage, stadthausulm.de, die permanent aktualisiert wird. Man kann uns auf Facebook folgen, man kann in unsere Facebook-Seite, ich sag's immer dazu, für die Leute, die dann immer sagen, ja, aber ich bin doch gar kein Facebook-Mitglied, wir haben eine öffentliche Facebook-Seite, also da kann jeder reingucken. Das ist ganz einfach, googelt man einfach Stadthaus Ulm Facebook, dann kommt man dahin. Man kann sich unseren Newsletter kostenlos abonnieren. Wir haben ein gedrucktes Quartalsprogramm, das alle 3 Monate erscheint, in einer Auflage von 10.000 Stück und an allen großen Orten in der Stadt ausliegt. Wenn man mag, kann man auch bei uns anrufen oder uns schreiben, stadthaus@ulm.de, und kann sich das per Post bestellen. Also an unsere Programme kommt jeder ran.
Super, ich bedanke mich für das Interview. Und unsere Zeit ist jetzt leider schon rum, aber ich würde schon noch gern wissen, wenn Sie jetzt so in einem Satz antworten müssten, warum sollte man das Stadthaus unbedingt jetzt besuchen nach dieser Plattform?
Weil immer, wenn ich den Leuten erzähle, was wir so machen, dann sagen die immer, oh nee, das habe ich verpasst. Und, ach Gott, nee, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gekommen. Und damit das nicht passiert, komme man einfach regelmäßig ins Stadthaus.
Okay, dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, war ein schönes Gespräch. Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.